redet, ist nicht tot.
Willkommen zum Politikunterricht mit Thomas Brandt. Hallo Thomas.
Hallo Holgi.
Heute gucken wir im Rahmen unseres Exkurses, wir machen immer noch keine Politik, sondern Soziologie, in die Verfasstheit unserer Gesellschaft. Nee, wie nennt man das?
Sozialstruktur nennt man das. Ja, eine der wichtigsten Sachen, weil man muss ja erstmal irgendwie wissen, wie dieses Land oder diese Gesellschaft aufgebaut ist.
Also die Frage, über wen reden wir hier eigentlich, wenn wir über die Bundesrepublik reden?
Genau. Da gleich vorneweg, wer das im Detail wissen will, es gibt das Statistische Bundesamt, die haben da sehr schöne Statistiken, da kann man Tage mit verbringen. Mhm. Das heißt, ich werde nicht über konkrete Zahlen reden, weil das ist eigentlich auch nicht interessant. Mhm. Ne? Das kann man dann immer von Fall zu Fall machen. Wir hatten das schon mehrfach jetzt bei den Urteilsfragen und so. Wenn ich Informationen brauche, dann kann ich mir die im Detail besorgen. Was ich jetzt erstmal machen möchte, ich möchte mal so erklären, wie eigentlich so generell so ein Aufbau gesehen wird. Also sprich, wie sieht so eine Sozialstruktur aus? Mhm. Und da gibt es einen wichtigen Begriff, und das ist die soziale Mobilität. Mhm. Ja, soziale Mobilität heißt nicht, dass ich im Zug keine fertigen Pommes esse.
Ja.
Also wir können kurz sozial definieren, das haben wir noch gar nicht gemacht.
Das Gemeinwesen betreffend.
Ja, ich hab so eine schöne Definition von einem meiner Professoren geerbt. Die ist halt schnipsiger zu merken. Das Gemeinwesen betreffend ist schon gut. Sozial ist das menschliche Mit, Neben und Gegeneinander.
Ja, schön, ne? Sehr schön.
Das ist, finde ich,
vor allen Dingen, weil das, ja, das sind die drei möglichen grundlegenden Umgangsformen, die man pflegen kann. Mit, neben oder gegeneinander.
Und an der Stelle erkläre ich dann auch immer, dass das Wort asozial ein furchtbares Wort ist, weil du nicht asozial sein kannst. Ja, du kannst nicht sozial sein, weil selbst wenn ich ein Eremit bin, ja, und irgendwo im kanadischen Outback mit 30 Kilometern Umfeld niemanden habe, habe ich immer noch soziale Bindung. Und die Tatsache, dass ich dort draußen bin, ist
bedingt, dass es ein Drinnen geben muss, zu dem du dann wieder eine Bindung hast, beziehungsweise zu dem du in Opposition stehst. Ja.
Richtig, absolute Gegeneinander.
Aber wie nenne ich denn dann die Typen, die ich immer als Assis bezeichne? Wie bezeichne ich die denn dann am besten? Also es sind ja im Grunde Rücksichtslose, Egoisten. Aber ich möchte halt wenn ich sage, das sind alles Asoziale, dann möchte ich halt ein möglichst hartes Wort, bei dem jeder zuckt, wenn er es hört, sagen.
Ich hätte jetzt gesagt Arschlöcher, aber ja, das ist natürlich schwierig. Also
wenn du Kölner bist, ist das Wort Arschloch, das ist schon belastet. Also das kannst du nicht einfach benutzen, weil Arschloch in Köln in 50% aller Fälle eine Respektsbezeugung ist.
Okay.
Ja, du bist ja auch ein Arschloch. Das heißt halt, ich finde dich super. Also, ja, je nach Kontext, ne? Ist immer kontextabhängig natürlich.
Okay.
Kontextsensitive Beleidigung.
Nee, man kann es weiter Assis sagen, ich werde das jetzt hier nicht verbieten, aber.
Aber letztendlich sind sie eigentlich. Noch nicht mal antisozial, sondern sie stehen halt gegen alle anderen. Und nicht mit oder daneben.
Also wenn wir jetzt ganz nett wären, wäre das Menschen, die bestimmte gesellschaftliche Regeln nicht verinnerlicht haben, Menschen mit pädagogischem Förderungsbedarf. Kannst du dir aussuchen?
Deppen. Ne? Menschen mit pädagogischem Förderungsbedarf, ist wirklich schön. Vor allem, wenn ich einer vom Fahrrad holt. Sie haben wohl pädagogischen Förderungsbedarf.
Ist doch schön, ne?
Dann kriegst du noch einer aufs Maul, weil er nicht verstanden hat.
Das ist, ja, um die nächste Berufsgruppe gegen mich aufzubringen. Bei uns in der Uni hing im Prüfungsamt gegenüber dem Schreibtisch von dem Typen, der für die Sozialpädagogen zuständig war, so ein alter Witz, über den lachen übrigens zum Glück auch die Sozialpädagogen, wo es hieß, zwei Sozialpädagogen kommen aus einer Bar, vor der Bar liegt jemand komplett zusammengeschlagen in der Gosse, sagt der eine zum anderen, du, dem, der das getan hat, dem müssen wir helfen.
Habe ich den Witz jetzt verstanden? Ich glaube, ich habe den Witz nicht verstanden.
Also, der liegt da zusammengeschlagen. Ich erkläre den Witz, ist ja eine alte Tradition, ne?
Genau, Witze erklären, sehr gut.
Da liegt jemand zusammengeschlagen, aber Ihnen ist wichtiger, mit der Person zu reden, die ihn zusammengeschlagen hat.
Ach so, weil es Sozialpädagogen sind, weil sie natürlich verhindern wollen, dass er nochmal jemanden zusammenschlägt. Okay,
ja, genau, jetzt. Weil der hat ja ein Problem.
Ne? Ja, genau, der hat ja ein Problem. Der andere, der hat ja kein Problem. Jedenfalls ja, nicht ein Problem, bei dem Sozialpädagogen helfen könnten.
Richtig.
Okay, jetzt habe ich den Witz verstanden. Ach Mann, ey. Ist ein guter Witz, wenn man ihn auf Anhieb versteht.
Ja.
Zurück zur Sozialstruktur, bitte.
Genau, also soziale Mobilität, was stellst du dir darunter vor?
Soziale Mobilität, Schichtendurchlässigkeit, also inwieweit ich, wenn ich in meiner sozialen Gruppe bin, also ich gehe davon aus, dass wir in einer geschichteten Gesellschaft leben, also wir haben eine Unterschicht, eine Mittelschicht, eine Oberschicht, das differenziert sich natürlich viel stärker aus. Soziale Mobilität ist, wenn ich von der Unterschicht in die Mittel, in die Oberschicht aufsteigen kann und auch aus der Oberschicht in die andere Schicht absteigen kann.
Richtig.
Da gibt es bestimmt auch eine sehr allgemeingültige Definition
dafür. Nö, das war gar nicht so schlecht. Ja. Man nennt das, was du da beschrieben hast, vertikale soziale Mobilität.
Es gibt auch eine horizontale?
Es gibt auch eine horizontale.
Aha.
Die ist aber nicht so spannend. Also die vertikale soziale Mobilität heißt vom Prinzip her das Auf- und Absteigen in sozialem Status.
Ne? Ja. So kann man es auch nennen.
Ja. Horizontale soziale Mobilität ist, wenn du in Berlin deine Wohnung verlässt und nach Köln ziehst. Das ist horizontale soziale Mobilität.
Also räumliche
Mobilität.
Okay.
Genau. Mhm. Spannend ist übrigens, dass die vertikale und die horizontale soziale Mobilität miteinander in Verbindung stehen.
Mhm.
Ja, weil es gibt nämlich Gründe, warum man zum Beispiel
nach Köln zieht.
Richtig.
Weil ich hier in Berlin keine Arbeit habe, in Köln aber welche habe und dadurch automatisch fast schon meine soziale Gruppe verlasse.
Ja.
Also die der Arbeitslosen in dem Fall zum Beispiel.
Ja, oder aber weil du so komplett verarmt bist auf deine alten Tage, dass du dann ins Haus deiner Eltern wieder zurückgehen musst. Oder sowas.
Ja.
Oder du ziehst nach Bayern, weil du dir denkst, jetzt verdiene ich mal Geld. Ja, weil hier unten sind ja die Löhne höher.
Mhm.
Immer noch. Ja? Also das ist horizontale soziale Mobilität. Gut. Ja, und damit verbunden sind natürlich jede Menge Begrifflichkeiten, Stände, Klassen, Schichten.
Von Schichten Verhaltensweisen, reden die meisten Leute. Verhaltensweisen, der Habitus, von wem war das?
Das war Bourdieu.
Bourdieu, genau.
Das wollte ich eigentlich in der nächsten Folge
erzählen. Oh, Entschuldigung, habe ich das nicht gesagt.
Ach,
das Teasing, ist... Teasing.
Genau, genau. Es sind ja nur 2 Wochen.
Genau.
Ja, genau. Also es geht grundsätzlich um solche Sachen wie Milieus, Schichten und so weiter. Und wir gucken uns das jetzt erstmal ein bisschen historisch an. Und zwar, was denkst du denn, wie hat das angefangen?
Was? Die soziale Mobilität?
Soziale Schichtung.
Soziale Schichtung?
In der Menschheitsgeschichte.
Ach, Herrgott.
Willkommen im Geschichtsunterricht.
Wow, ne? Also das dürfte ja schon, also vor der neolithischen Revolution dürfte das ja schon angefangen haben, dass es Schichtungen gab. Es gab mit Sicherheit auch unter den, als der Mensch noch nicht sesshaft war, also als wir noch Nomaden waren und Jäger und Sammler, gab es mit Sicherheit auch schon Schichtungen. Da gab es mit Sicherheit Schamanen, da gab es Anführer, da gab es irgendwas.
Richtig.
Also ich glaube, dass es menschlich ist.
Ja, das ist menschlich. Und wie war das damals?
Das weiß
es gab
ich nicht.
Halt Stammesanführer.
Mhm.
Es gab solche Spezialjobs wie Schamanen.
Mhm.
Ne? Das ist übrigens ganz spannend. Ne? Schamanen sind also die immer leicht bekloppt waren und Geister gesehen haben und deswegen speziell waren.
Mhm.
Das ist ein ganz kurzer Exkurs im Exkurs. Das ist total spannend, wenn man die Menschheitsgeschichte anguckt. Die Spinner wurden sehr, sehr lange als Leute gesehen als Leute gesehen, die was Besonderes waren. Und es ist ein relativ neue Entwicklung, dass wir Menschen, die nicht in das allgemeine Konstrukt passen, strukturell ausschließen.
Mhm.
Ja? Dass das auf einmal Spinner sind, anstatt zu sagen, die sind was Besonderes. Aber gut. Also zu der Zeit hatte
ich... Ich könnte mir vorstellen, dass das einhergeht mit der Aufklärung.
Mh,
weil in dem Moment, wo der Spinner sagt, ich sehe da was, was du nicht siehst, ja, und ich noch nicht verstanden habe, wie man überprüft, ob etwas sichtbar ist oder nicht. In dem Moment kann ich sagen, ja, okay, ja, dann sieht er halt was, was ich nicht sehe. Er sieht also mehr, also ist er was Besonderes. Mittlerweile weiß ich, wie ich überprüfe, ob etwas sichtbar ist oder nicht. Also, und der sagt, ich sehe da was. Und ich sage, ja, okay, dann überprüfen wir, ob das da ist. Wir gucken hin, es ist nicht da. Also, könnte ich mir sehr gut vorstellen. Also, eine Privatthese von mir. Ich
bin Privatdozent. Ja, das ist aber auch die spannende Frage, was machst du mit Leuten, die einfach nur eine andere Ansicht haben? Und wir haben eine Welt, in der bestimmte Ansichten so behandelt werden, als wären sie wissenschaftlich überprüfbar und gesetzt. dann ist der Spinner auf einmal auch automatisch draußen. Also ich glaube gar nicht, dass das unbedingt was mit Aufklärung zu tun hat. Ja, also klar, wir haben heutzutage mehr Theorieüberprüfung. Ja, ja, das ist auch vollkommen legitim. Und was mache ich aber mit Leuten, die einfach nur eine andere Meinung haben, die einfach nur dissidieren? Die
sind im Zweifelsfall auch Spinner, ja.
Ja, sind im Zweifelsfall auch Spinner, aber...
Es besteht immerhin halt noch die Möglichkeit, dass Bernd Lücke recht hat. Und trotzdem sagen die meisten, der spinnt. Ja.
Ja, wobei da an der Sache ist, da kannst du teilweise seine Thesen halt überprüfen und du kannst sie teilweise nicht überprüfen.
Das ist Ökonomie, die sind fast alle unüberprüfbar.
Ich äußere mich da jetzt nicht.
Wir müssen es uns im Laufe dieser Sendereihe müssen wir es uns mit allen Disziplinen verscherzen.
Nein, wir haben sie alle gleich lieb.
Genau, darum machen wir sie alle gleich rund.
Ja, das ist übrigens auch Demokratie.
Ja.
Nee, also es ist ganz spannend. Also zu der Zeit hattest du halt das Recht des Stärkeren, ne?
Ja.
Das Recht des Stärkeren und dann gab es irgendwann eine Stammesgesellschaft und auch da war derjenige, derjenige was zu sagen, der Stärkere war. Mhm. Und das ist erstmal auch so vollkommen okay und das lief dann auch sehr, sehr lange und dann kamen halt im Endeffekt so Ständesysteme. Mhm. Ne? Das hast du in den frühen Hochkulturen schon. Es gibt dann halt irgendwie Könige, Adel und so weiter und so fort.
Priesterkasten, ja, ja.
Ne? Kasten sind noch was ganz Spezielles. Kasten sind nämlich sozial komplett undurchlässig.
Ja.
Ja, das ist immer das Beispiel dafür, da geht's nicht hoch und runter. Du wirst da hineingeboren, du bist drin. Das ist auch so eine Hypothek, die zum Beispiel Indien immer noch ein bisschen aufhält, weil die haben das zwar alles irgendwie abgeschafft und verboten und man darf danach nicht gehen, aber trotzdem macht es die halbe Welt noch. Ja, also die halbe Gesellschaft, weil das ist halt drin. Und das ist halt total zu. Im Mittelalter hast du dann halt die Ständegesellschaft. Und da war es auch schwierig, hoch und runter zu kommen, aber es war ein bisschen einfacher. Ich konnte schon nach oben gelangen. Ich konnte zum Ritter geschlagen werden. Ich konnte mich irgendwie halbwegs hoch heiraten und solche Geschichten. Aber in einem sehr begrenzten Maße. Mit der Industrialisierung kommt dann die nächste. Also wir machen jetzt einen großen Sprung. Zwischendrin passiert da auch tatsächlich nicht viel, was soziale Stratifizierung angeht. Das geht jetzt dann hinten relativ eng los, weil wir durch technologischen Fortschritt tatsächlich auch diese Auflösung dieser Grenzen eher haben. Und das merkt man in der Industrialisierung.
Ja.
In der Industrialisierung redet man allgemein tatsächlich von Klassen. Ne? Marx,
ja.
Arbeiterklasse, Bourgeoisie. Ja. Der Unterschied zwischen den einen und den anderen ist, die Arbeiter haben die Produktionsmittel nicht und verkaufen ihre Arbeitskraft. Also so wie wir beide.
Mhm.
Und die Bourgeoisie hat die Produktionsmittel und ist dann halt diejenige, die Arbeit annimmt. Ja? Das ist übrigens auch eine ganz spannende Sache. Diese Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbegriffe, die wir da in Deutschland haben, sind ja auch komplett kaputt, ne?
Ja, gut. Aber auch da, ich glaube, es ist halt immer sehr schön, ich glaube, das ist genauso Volksmund wie ich glaube.
Genau.
Also ich habe nicht das Gefühl, dass das absichtlich so benannt ist, sondern das hat sich irgendwie... Und ich glaube, die Diskussion darüber ist auch irgendwie so, das machen halt Abiturienten, wenn sie sich für differenziert halten.
Ja, ja, ach so. Schüler mit linkem Hintergrund.
Genau.
Hab ich auch mal gern. Da musst du dann, ja, die denken dann immer, sie haben mehr Marx gelesen als ich.
Ich habe ja nur Miesig gelesen, das reicht eigentlich auch so für den Hausgebrauch. Marx für Eilige, sehr schönes Buch.
Ja, ich habe mal eine 15-seitige Seminararbeit über das Kommunistische Manifest geschrieben. Das müssen die dann, das kriegen die dann immer erst raus, wenn sie 5 Minuten ins schwere Gefecht mit mir gegangen sind. Ja, also, ne? Das ist Pech. Es ist übrigens ganz interessant. Also, du hast tatsächlich immer noch junge Leute, die dir mit Schaum vom Mund Marx quoten und das für relevant halten. Das ist schwierig, glaube ich, weil. Zum Beispiel dieser Klassenbegriff ist weg.
Mhm.
Man hat gemerkt, ich komme zurück auf mein Thema. und zwar wurde der ersetzt in den 70er Jahren spätestens durch die Schichten. Und das meiste, was die Leute kennen, ist dieses Unterschicht, Mittelschicht, Oberschicht.
Mhm.
Das ist eine vereinfachte Darstellung. Ne? Mittlerweile gibt es da dann halt noch die untere Oberschicht, die mittlere Oberschicht, ne? Die Upper Lower Middle Class, wie die Engländer da so schön sagen. In Großbritannien gibt es übrigens immer noch Working Class, Middle Class, Upper Class, die sind dann noch nicht außen. Deutschland, die meisten Leute reden heutzutage von Schichten.
Ja.
Neuer sind die sozialen Milieus, die sogenannten Sinusmilieus.
Mhm.
Die Sinusmilieus sind was Spannendes, weil hier so eine vielleicht muss ich kurz erzählen, wie das mit den Schichten ist. Bei den Klassen hatten wir das mit den Produktionsmitteln. Die Schichten gehen eigentlich rein nach Einkommen.
Ja.
Ja? Also es sind halt verschiedene Einkommenssparten. Die sozialen Milieus rechnen da noch dazu so eine gewisse Einstellung zur Welt.
Ja, die Hedonisten, die Abenteurer, die Kreativen, genau. Konservativen. Ja. Danach macht übrigens, nach diesen Sinusmilieus werden übrigens Zielgruppen auch in den Medien, in den Massenmedien definiert.
Also die RTL werden, hat Hedonisten, oder? RTL.
Ich weiß es nicht genau. Also zuerst wird definiert eine Alterskohorte, 14 bis 29. Und dann wird geguckt, wen aus dieser Alterskohorte, also welches Sinusmilieu innerhalb dieser Alterskohorte versuchen wir verstärkt anzusprechen. Also das sind halt so deine Zielgruppe, 14 bis 29. Und deine Kernzielgruppe sind dann die kreativ-existenzialistischen oder so. Also da gibt es ja immer, die haben ja so komische Namen dann immer, diese Sinusmilieus.
Ja, da unterhalten wir uns ja auch noch drüber.
Okay.
Ja, ne, das Sinusmilieus, ne, da gibt es dann halt irgendwie so Einstellungen.
Mhm.
Und was ich am meisten bevorzuge, sind tatsächlich Statusgruppen. Dass man einfach sagt, Leute haben einen niedrigen oder hohen sozialen Status. Und diesen hohen sozialen Status kann ich dann an verschiedenen Bedingungen festmachen.
Mhm.
Ja, so sieht das also heutzutage aus. Man merkt, die soziale Mobilität hat im Laufe der Menschheitsgeschichte immer weiter abgenommen. Wie gesagt, unter anderem durch Technologie.
Abgenommen, ja. Aber nicht im Sinne von, man bleibt kastenartig in seiner Schicht stecken, sondern man hat eigentlich einen großen Topf, in dem man ständig irgendwie so umgerührt wird. Ne?
Ja, also vielleicht war es falsch, die Starrheit des Systems hat abgenommen.
Ja,
die,
genau.
Also ich glaube, die richtige Formulierung ist immer, die Durchlässigkeit wurde immer weiter erhöht. Ja. Was da übrigens spannend ist, an bestimmten Stellen ist die Durchlässigkeit immer noch sehr beschränkt. Das ist zum Beispiel im Schulsystem der Fall. Ja.
Mhm.
Hier in Bayern ist es, glaube ich, besonders schlimm, aber auch in anderen Teilen Deutschlands dürfte das so sein. Den Abstieg durch die Schulsysteme, so vom Gymnasium runter, das geht relativ einfach.
Mhm.
Hoch geht relativ schwer.
Das ist aber auch, wenn du dir jetzt wiederum die Schichtung der Gesellschaft anguckst und das auf Einkommen beziehst, ähnlich. Aus der Mittelschicht in die Oberschicht aufzusteigen, ist nicht so leicht. Das gelingt, das Letzte, was ich gehört habe, war, ein Fünftel der Mittelschicht gelingt der Aufstieg.
Ja, wobei da auch die interessante Frage ist, was heißt denn eigentlich heutzutage Oberschicht, ne? Also wo fängst denn du da an?
Genau, die richtig Reichen, die sehen wir gar nicht.
Ja, also
die echte Oberschicht, also die oberen 10.000, das sind die, die wir sehen. Die Oberschicht sind aber wahrscheinlich eher die oberen 1.000.
Und die haben mit uns nichts zu tun.
Nee.
Ich meine...
Was die mit uns zu tun haben, ist, die fahren mit ihren Autos über dieselben Straßen wie wir, aber mehr auch nicht. Ja.
Wenn
überhaupt. Die haben eigene Straßen, die wir noch nie gesehen haben.
Richtig.
Unterirdische Geheimstraßen, unterirdische... ich höre auf jetzt.
Mit dampfgetriebenen Tunneln.
Genau. Die Astor-U-Bahn, meinst du?
Ja, ja. Generell, also zum Beispiel so als Lehrer bin ich schon relativ weit oben, ne? Was jetzt gerade auch so die Einkommen, das Einkommen angeht.
Mhm.
Aber das ist alles noch weit von Oberschicht entfernt.
Ja.
Ja. Aber ich kann mich da trösten, wenn ich die Sozialstatusanalyse mache, geht es mir wieder besser. Das erklären wir aber in der nächsten Folge.
Wenn du die Sozialprestigeanalyse machst, geht es dir übrigens extrem schlecht. Entschuldige, ich wollte dir jetzt nicht irgendwie...
Danke.
Gerne. Ich glaub, so Leute wie du rangieren kurz vor so Leuten wie mir. Also Lehrer, Journalisten. Ne?
So. Naja, wir sind alle vor Anwälten.
Das stimmt.
Und Politikern.
Ja.
Ich weiß gar nicht, nee, du kriegst als Lehrer noch mehr Respekt, als du das denkst. Ja. Was ich halt oft kriege, ist, weil ich ja ziemlich alternativ so durch die Gegend laufe, ist dieses, was, Sie sind Lehrer?
Mhm.
Wo ich mir immer denke, ja, tut mir leid, also ich habe jetzt kein Tweed-Jackett mit Ärmelschoner. Ja, jetzt tut mir auch leid. Also mein Standspruch, da war viele Jahre, wieso sehe ich nicht so aus? Und die Leute haben total verdattert Ja gesagt.
Ja, also, das ist auch schön. Wie sehen denn Lehrer aus? Ja,
ein Lehrer heutzutage, also der junge, dynamische Lehrer trägt eine Jeans, ein Polohemd. Mhm. Wir hatten jetzt Referendare, die trugen tatsächlich Jeans, Hemd und Polunder. Mhm. Also die sind jünger als ich. Mhm. Du hast meistens Leute mit Jackett.
Ja.
Ja, meistens Jackett mit Armschonern. Also es gibt es echt noch.
Diese Lederflecken meinst du oder so richtig aufgezogen? Okay.
Nö, so aufgenäht. Mhm. Halt wirklich sehr oft so noch diese Jeans- und Polohemd-Fraktionen. Die Damen tragen meistens Kombinationen aus entweder ja auch Jeans und Hemd, ja, oder Röcke. Ne? Das ist auch jetzt im Sommer ist das eher noch beliebt. Eher gedeckte Farben, nichts, das schreit. Es gibt dann noch diesen bestimmten Bereich der Kolleginnen, die Tendenz zum hässlichen Kleid haben. Ja.
Ja.
Oder zu irgendwas, was grenzwertig unangemessen ist. Ich bin da ein bisschen eklig. Also ich mag es zum Beispiel auch nicht, wenn es gibt halt auch Lehrer, männliche Lehrer, die in kurzen Hosen in die Schule kommen. Ich halte das für grundsätzlich nicht angemessen.
Nee. Ja. Nee, du musst schon irgendwie, weiß ich nicht, so ein bisschen Abgrenzung muss, glaube ich, immer sein, auch optisch, oder?
Also ich renne jetzt in meinem Privatleben, renne ich halt schon in so Pagan Hippie-Klamotten rum. Mhm. Ja, so. Und trage auch gerne mal ein Kopftuch. Ich bin, glaube ich, das, was du als 30-Jährige bezeichnest, die noch mal total anders sein wollen.
Das machen die alle. Ich habe das auch gemacht.
Ist auch nicht schlimm. Ich habe nur das komische Gefühl, dass sich das bei mir bis 40 festgesetzt hat, weil ich eher renitent bin. Was auch nicht schlimm ist. Aber in der Schule trage ich eigentlich so Nerd-T-Shirts und eine Weste, weil ich bin dick und Westen machen schlank. Und
Entschuldigung.
Man erkennt die dicken Leute ja daran, dass sie Westen tragen. Und und halt so Trekkinghosen, ja, mit so Knietaschen und so. Ich würde niemals kurze Hosen anziehen. Und bei mir steht halt, weiß ich nicht, Funktion und Bequemlichkeit im Vordergrund. Hm. Das ist, glaube ich, so das Ding. Allerdings ist das schon für dieses Schulsystem sehr weit draußen. Ja. Mittlerweile, was halt bei den jüngeren Kollegen geht, sind Piercings und Tätowierungen. Das hat schon stark nachgelassen, dass da irgendwie noch ein Stigma da drauf ist. Ja? Dass das irgendwie ein Problem ist.
Wie kommen wir jetzt eigentlich wieder zurück zur Sozialstruktur? Oder sind wir da noch und ich habe es nicht gemerkt?
Das war jetzt, pass auf. Das war jetzt die mikrosoziologische Sozialstruktur von Schulen. Man kann das natürlich auch so sehen. Ne? Aber wir sind eigentlich schon an einer schönen Stelle da angekommen. Das wird jetzt der Teaser für die nächste Folge. Denn an diesen Beispielen hat man gesehen, dass bestimmte Gruppen eine bestimmte Art haben, sich darzustellen. Das nennt man Habitus. Und was es mit dem Habitus zu tun hat, beim nächsten Mal.
Vielen Dank, Thomas Brandt. Und wir danken euch für die Aufmerksamkeit.
Wer redet, ist nicht tot.